Moin und hallo bei Boys of Summer, dem Podcast, der über die Hits und die fettesten Synthesizer der 80er spricht. Und heute wieder mit dabei Mr. Boy of Summer oder Mr. Boys of Summer. Alex, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass du da bist und tatsächlich vor mir sitzt. Ich glaube, man merkt schon, wenn das Intro heute in besonderer Live-Form erklingt, dass irgendwas anders ist als sonst. Und,
auf jeden Fall.
Ja. Du bist zu Besuch in
genau.
einer Hälfte der Boys of Summer Studios, sag ich mal.
Genau, im Tonstudio 3 in Berlin beim ZDF. Nein. Auf jeden Fall, du hast gerade eben das Intro live eingespielt. Wahnsinn.
Es war mir eine Ehre, jawohl.
Natürlich.
Hier ist es ja immerhin damals auch entstanden, damals in einer Zeit, als wir uns nicht sehen durften.
Genau. Ja, wunderbar. Und Alex, ich freue mich natürlich besonders, dass wir heute diese Folge zusammen machen können, weil ich als Boy of Summer, ich bin natürlich der die 80er live miterlebt habe, mittlerweile natürlich schon etwas älter, was soll ich sagen? Und du verkörperst natürlich die Jugend.
Die Youth of Summer. Nee,
genau, und das passt zum heutigen Thema, denn wir sprechen heute über ein Thema, das wie die Anti-Faltencreme quasi sich jetzt über diesen Podcast legen wird. Wir sprechen über die Jugend
Jawohl.
In den 80ern, beziehungsweise über Songs über die Jugend aus den 80ern.
Von wann bis wann ist man denn jugendlich? Was ist denn die offizielle Definition dazu?
Alles unter 18, ne? Das
alles,
heißt,
ja, aber wann
bevor man
an?
Strafmündig ist, nein, keine Ahnung.
Ich guck das mal eben
bevor
nach.
Bevor man
wir
in
den ja
USA
definieren.
Ein Bier trinken darf in aller Öffentlichkeit, darf
also,
man sowieso nicht.
So hier, laut UN-Generalversammlung sind Menschen im Alter zwischen 15 und 25 als jugendlich bezeichnet.
Aha.
In der bekannten Shell-Studie geht man von einem Alter zwischen 12 und 25 Jahren aus. Also
Junge.
Je nach Definition sehe ich das so, dass du dann wohl 3 bis 6 Jahre deiner Jugend in den 80ern verbracht hast.
Junge. Okay, ja.
Wohin
auf jeden
ich
Fall.
Natürlich erst wenige Jahre aus meiner Jugend raus bin.
Aber Definition hin oder her, ich habe natürlich alle Songs schon in den 80ern gehört und dann wahrscheinlich verbotenerweise. Nicht? Also sie betrafen mich nicht und ich hätte sie wahrscheinlich gar nicht hören dürfen.
Aber du hast sie natürlich mit in deine, die Teile deiner 90er-Jugend
natürlich.
Gerettet.
Ja, absolut. Ja, wovon handeln die Songs? Die Jugend aus den 80ern beziehungsweise in den 80ern behandeln? Wovon handeln Songs, die Sachen behandeln? Ja, auch tolles. Welche Sorgen, welche Nöte hatten die Jugendlichen damals? Und das werden wir heute anhand von Songs rausfinden, Alex. Und ich habe da mal so ein paar Sachen mitgebracht.
Du hast kuratiert.
Ich habe kuratiert, genau. Und du kennst ja schon alle Songs. Ohne jetzt im Detail drauf einzugehen, kanntest du diese Songs? Also du kennst die Songs, kanntest du die Songs? Also beziehungsweise kanntest du die vorher schon?
Ja, yeah, ja, yeah. Also 50-50. Ich habe mir, wie so oft, um möglichst authentische Reaktionen, wir sind ja im
Natürlich.
Bereich der Reaction-Videos oder Reaction-Podcasts unterwegs, und die möglichst authentisch zu halten, habe ich mir das aufgespart. Ich glaube persönlich, dass ich wahrscheinlich noch mal ein weiteres Viertel gleich mit einem Ach ja, klar Effekt versehen werde.
So.
Aber ja, ich meine, es sind ja sowohl alte Favoriten, die schon bisweilen in Folge 1 oder 2 vorkamen drin, als auch, ja, du hast da ein bisschen tiefer geschürft, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Also wahrscheinlich aber auch nicht so tief, wie jetzt andere sagen werden. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ja Moment, da gibt's doch noch den Song und den Song. Sagt uns das, schreibt uns das in die Kommentare auf Facebook und Instagram, wo wir unter dem Handle Boys of Summer Podcast zu finden sind und schreibt uns E-Mails und ballert uns zu einfach.
Welche
mit
musikalische
Tipps.
Antifaltencreme die größte Wirkung gezeigt hat.
Natürlich.
Fragen wir ganz uneigennützig nach.
Ja, wie ist es bei mir? Ne? Geht so.
Lass mal erstmal die Tipps ab.
Also, dann gehen wir direkt in medias res und wir fangen an mit einem Song, der natürlich die Jugend schon in seinem Titel trägt, nämlich von Dan Hartman, We Are the Young.
Jawohl.
Und das singt man doch wirklich gerne mit, ne? Wir sind die Jugend oder wir sind die Jungen, je nachdem.
Das ist so ein bisschen wie We Are the World, nur noch exklusiver eigentlich halt, ne?
Genau, also ein Song von 1984, 6. September als Single veröffentlicht vom Album I Can Dream About You von dem amerikanischen Songwriter und Performer und Sänger Dan Hartman.
Woher kennen wir den noch? Was hat er noch geschrieben?
I Can Dream About You.
Und natürlich den größten Disco überhaupt, Relight My Fire. Später natürlich noch von Take That in meinem Kopf verankert. Genau.
Ah, natürlich, ja. Und Fun Fact natürlich, wir sind ja auch im Metal so ein bisschen bewandert. Er ist auch in den Metal Archives, hat da einen eigenen Eintrag, also mit
die,
Foto.
Die Wikipedia für Metal.
Heavy Metal, genau. Ja, genau. Finde ich schon immer wieder erstaunlich, wer da alles zu finden ist.
Wie hat er das geschafft?
Er hat, glaube ich, irgendwas produziert.
Dan Hartman, jawohl, da ist er doch. Richtig, der hat die Band Plasmatics produziert.
Ah, okay.
Ich verstehe. Ja. Ich glaube, wir hören einfach einmal rein.
Genau, ja, und lassen uns einfach mal ein bisschen mitreißen. We are the young Dan Hartman.
Und wie immer die kurze Erklärung für alle, die uns auf Spotify zuhören. Ihr könnt einfach einmal entweder in der Suche oder in unseren Shownotes nach dem Link suchen zu Boys of Summer, die Playlist zum Podcast. Da findet ihr alle Songs, die wir hier anmoderieren und könnt direkt rüber switchen, reinhören, so lange oder kurz ihr wollt und wieder in den Podcast rüber switchen. Bis gleich. So, draußen geht die Welt unter und wir sind wieder da.
Und wir tanzen zur Jugend, beziehungsweise wir sind die Jugend und wir haben uns das Video angeguckt von Dan Hartman, We Are the Young, und da haben wir einen gut aufgelegten Dan Hartman auf der Bühne gesehen mit einer Liveband und das Publikum ist steil gegangen. Das Ganze wirkt so ein bisschen, wie soll man sagen, gestellt, oder? So ein bisschen wie animierte Fröhlichkeit. Im Grunde genommen ist das Ganze auch aus einem Film und Dan Hartman hat so einen Song mit einem Co-Songwriter, nämlich Charlie Midnight, auch nur für diesen Film geschrieben.
Aber er hatte da eigentlich gar nicht so Lust drauf.
Aber dann hat Charlie Midnight gesagt, ja, pass mal auf, wir machen das und wenn ich bis, also es war irgendwie mittags, und wenn ich bis 5 Uhr nachmittags einen Text dazu habe, dann schreibst du die Musik. Ja, und so ist das Ganze gekommen, weil er war bis 5 Uhr nachmittags fertig mit dem Text und dann hat Dan Hartman einen Hit, der auch übrigens Platz 1 in den Hot Dance Club Plays in den USA wurde, geschrieben.
Und
ja, wunderbar.
Und wurde es zur ersten Single vom 5. Album I Can Dream About You, genau.
So ist es, ja. Und We Are the Young with a Modern Attitude, Breaking Down the Walls, Breaking All the Rules. Das ist doch wirklich das Privileg der Jugend.
Dan Hartman ist hier 34 Jahre alt. Die Frage ist, hättest du das mit 34 noch mit diesem Brustton der Überzeugung so mitsingen können, We Are the Young?
Also, ich hätte den Song natürlich geschrieben, wenn ich bei der Jugend gut ankommen möchte. Weil letzten Endes hat der Erfolg ihm natürlich recht gegeben. Aber klar, wenn man jung, ja, klar, 34 ist, dann wirkt das vielleicht schon so ein bisschen anmaßend. Keine Ahnung.
Das mag natürlich sein. Denn ich meine, er ist ja auch schon 9,5 Jahre später dann leider verstorben.
Ja. Sehr traurig natürlich, weil Dan Hartman ist uns natürlich, wie du sagst, ne, Relight My Fire, als wirklich großartiger Songwriter auch in den Gedächtnis geblieben. Und ja, was fasziniert dich an diesem Song? Gar nichts.
Doch, ist
Die Synthesizer.
Gewiss, klar, wir hören das natürlich gerade auch über besonders schöne Boxen, aber ja, ganz klar, also das also, schöne, tiefe Sub-Bass sind blubbern. Bringt natürlich direkt die Beine in Wallung, ganz klar.
Genau, dann so Beatbox da irgendwie mit so einem Handclappings und so weiter. Es ist schon irgendwie sehr plakativ, aber man kann schon gut mitgehen, auf jeden Fall.
Definitiv. Und hier schlägt mittlerweile der erste Blitz ein. Ich glaube, man hat sogar irgendeine Kleinigkeit gerade hier.
Wow!
Also jetzt hat auch gerade der Boden gewackelt. Also wenn diese Folge euch erreicht, dann ja, hören wir uns beim nächsten Song.
Wunderbar, das war nämlich noch, genau, das es war das eigentlich Zeichen eigentlich dafür, dass wir zum nächsten Song gehen.
Richtig.
Und auch hier geht's wieder um die Jugend und auch hier haben wir wieder einen nicht mehr ganz so jugendlichen Star, nämlich Rick Springfield.
Jawohl.
Celebrate Youth. Also es wird hier die Jugend gefeiert und Alex, du kennst den Song.
Ich kenne den Song aktuell nicht.
Nicht?
Nein.
Ich würde mal vorschlagen, also der Song ist von März 1985 und war besonders in Deutschland und Europa erfolgreich. Also man sagt auch, Rick Springfield hat gerade diesen Song, diese Platte für den europäischen Markt, also soundmäßig produziert, weil es gab durchaus schon Unterschiede, ob etwas für den amerikanischen Markt produziert wurde oder für Europa. Und ja, ich würde mal sagen, wir hören einfach mal rein.
Jawohl.
Na, wir zelebrieren jetzt Jugend.
Kurze Einordnung, nicht, dass irgendjemand voreingenommen rangehen soll. Rick Springfield war bei dem Song 36 Jahre alt.
36, also er hat noch einen draufgesetzt.
Richtig, also vielleicht mal, ja.
Wunderbar, wir hören rein.
Genau. 36 Jahre Lebenserfahrung von Rick Springfield, Eckart.
Aber ich finde das auch völlig okay, weil er singt ja über die Jugend und jetzt, er sagt ja nicht, ich gehöre auch mit dazu, sondern er sagt so, ja, wenn man halt auf die Jugend zurückblickt, looking at the child's eye, there's no hate and there's no lie. Also das heißt, ne, Jugendliche bzw. Kinder wachsen halt unschuldig auf und werden erst durch die Gesellschaft quasi konditioniert und da kommt dann halt erst dieser ganze Hass und diese Vorurteile dazu. Und Jugend, das ist einfach etwas Positives. Und da sollten wir einfach auch mal zurückblicken, einfach positiv.
Kann man natürlich auch wieder sehr im Kalter-Kriegsszenario, denke ich mal, hier sehen.
Ja, eigentlich alles, ne? Gesellschaftskritisch und keine Ahnung. Also man sollte seine Vorurteile überdenken und einfach, ja.
Ich denke gerade auch dran, weil es einfach beatmäßig ja auch sehr, du hast eben schon gesagt, das wäre 2 Jahre früher so nicht möglich gewesen, sehr, ja teilweise ja schon sehr hart und schneidend ja, eigentlich war. Ja. Und ich finde es so interessant, weil es hat die ganze Zeit diesen, du hast gesagt, völlig überdimensionierte Gitarre oder so, es hat aber so dieses halb, es klingt so wie so ein Gitarrensound auf so einem 80s Keyboard,
ja,
so ein bisschen so Synth-Klavier drauf und das ist dann halt echt interessant, wenn ein Refrain kommt dann ab und dann halt wirklich eine eindeutig echte Gitarre, die diese Einwürfe macht und das schneidet.
Aber es klingt so ein bisschen wie, ich weiß nicht, wer war das denn? Owner of a Lonely Heart?
Oh ja, yes.
Ne? Also Yes waren das, ne? Und die hatten ja, glaube ich, das erste Mal dann ja wirklich diese Studiotechnik verwendet, wo man dann halt wirklich so alles zusammengeschnitten hat. So klingt es
da passieren, ne? So ganz schnelle, weil genau, das ist, als ob so zurückgespult wäre, so ganz schnell.
Genau. Und ja, sehr interessant. Ist natürlich musikalisch, also vom Songwriting her, es hat natürlich genau eine Idee im Grunde genommen. Absolut. Und da passiert jetzt nicht so viel.
Naja. Aber es hat irgendwie in seiner ja, ich finde teilweise in den Strophen dann dieser musikalischen Kälte, sage ich mal, ja. Eher. Dann haben wir noch dieses Schwarz-Weiß-Video mit rot eingefärbtem
Halstuch. Ja,
genau.
Natürlich, der Schal.
Damit haben wir eigentlich noch so ein, ja, ich weiß nicht, für mich hat es wieder so einen ganz, ganz frühen Industrial-Touch fast irgendwie schon.
Okay,
ich glaube, diese 2 Jahre haben eventuell einen Schritt gemacht. Aber ich glaube, was diese mechanische Härte in der Zeit angeht, da kommt ja nachher noch ein ganz großer Kandidat auch
auf jeden Fall
in unserer Liste. Aber das war es vermutlich erstmal zu Rick Springfield, den man sonst noch kennt für Jessie's Girl und I've Done Everything For You, richtig?
Du hast hervorragend recherchiert. Ja, genau, es war auch schon sein 10. Album, das muss man dazu sagen. Also, das heißt, er hat ordentlich vorgelegt und Tau, das Album von 1985, das war wirklich eins von vielen im Grunde genommen. Aber auch großartiger Songwriter, muss man sagen.
Jawohl.
Jo, sollen wir weitermachen?
Du? Jetzt machen wir mal weiter. Und
wir gehen jetzt
mal
in die USA.
Damen zu, oder so, ja, oder den Damen.
Genau,
in
wir
USA.
Wenden uns den Damen zu. Und zwar zur, jetzt wird es total wild. Und zwar im dreifachen Sinne. Ja, wir haben einmal Kim, wir haben einmal Ricky und wir haben Marty. Und die alle heißen Wild mit Nachnamen.
Jawohl.
Kim Wild, Kids in America. Und warum sage ich im dreifachen Sinne? Weil der Song geschrieben ist von ihrem Bruder Ricky Wild und ihrem Vater Marty Wild, der in den 60ern und 50ern ein Teen-Idol im UK war.
Ein Rock'n'Roll-Star.
Wow.
Soll ich jetzt noch eine belastende Anekdote darüber bringen, wie in meiner Jugend Kim Wilde das erste Mal aufgetreten ist?
Sag's bitte. Nicht schön. Ja. Sie war nicht mehr ganz so wild und jugendlich, oder was kommt jetzt?
Das weiß ich mal. Also auf jeden Fall war es so, dass die Neue Deutsche Welle-Künstlerin und
Nena.
Corona-Expertin Nena, genau, damals so ein bisschen 10. Frühling erlebte tatsächlich eine Weile lang mit dem Album Nena featuring Nena, wo verschiedene neue Versionen drauf waren. Und da lief dann auch, das war doch die Zeit, wo ich irgendwie so 99 Luftballons kennengelernt habe. Und da lief dann im Musikfernsehen dann noch eine Version namens Anywhere, Anyplace, Anytime, würde ich behaupten. Was natürlich
irgendwie,
dann
irgendwo, irgendwann.
Genau das. Und das war eben Nena featuring Kim Wilde.
Ah.
Und das war, ja, es könnte schon schlimmer sein. Also man hat schon.
Ich könnte jetzt den englischen Titel nicht wiederholen.
Ich weiß nicht, stimmt. Ich hab's
irgendwie, anyplace,
anytime.
So, mit den so aber so Kids in America.
Ja,
wir sind ja bei Kim Wilde.
Selbstverständlich. Ja. Nur ich wollte nur ein bisschen meine Youth hier reinbringen. Und wenn es schon mal nicht um Dieter Bohlen geht, dachte ich, wäre das angemessen. Kids in America 1981.
Genau, Januar 1981, Debütsingle von Kim Wilde und inspiriert von OMD und Gary Numan. Mm. Und wenn ihr genau hinhört, dann werdet ihr auch so ein bisschen Influence, beziehungsweise ihr werdet die Influences dann auch raushören. Messages, OMD. With the kids in America, everybody live for the music go round, nicht merry go round, also ein Cold Seltzer, ein music go round. Sehr interessant. Wir hören rein.
Tja, Eckart, lieber Kid in America oder lieber Kid in Bonn? Was würdest du jetzt im Vergleich sagen?
War alles gut, auf jeden Fall. Ja, Kids in America, die hatten natürlich die ultimative Freiheit, keine Ahnung, natürlich auch im Rahmen irgendwie, aber das war ja, glaube ich, so das Ding, worauf alle oder worauf sich alles bezogen hat, beziehungsweise was großes Vorbild war.
Der American Dream.
Ja, natürlich, ganz klar. Ich meine, wir haben das Video gesehen im Hintergrund. Wer war das? Das war jetzt nicht Shaken Stevens, ne? Das war doch eher Elvis oder wer auch immer da in die Wand gespielt. Da gab es
immer so ein paar Überschneidungen optisch, ne? Ja.
Genau, aber sehr, oder James sehr, Dean oder keine Ahnung.
Aber schon sehr, sehr, sehr düster, subkulturell geprägt ein bisschen, oder?
Ja, findest du?
Ja, ich fand das cool, sie wollten ihm so einen düsteren Neon-Touch irgendwie geben, oder?
Ja, Neon-Touch, genau, aber das war natürlich auch in den 80ern irgendwann so ein Ding, ne? Also Neon-Röhren, so düster, doch, das war natürlich irgendwie, das ist die Farbe der Nacht, ne? Also das heißt...
Wir haben ja auch direkt den Anfang, ne? Looking out a dirty old window und so, klar, es soll natürlich auch dieses
Großstadt leben. Also nachts ist, ja, ganz klar, da geht's ab. So.
Bright lights, the music gets faster und so, ja, klar, es ist natürlich...
Absolut. Und so vom Song her, ich meine jetzt von den Gary Numan und OMD Referenzen, sagen wir jetzt mal, abgesehen, ist das noch punkig oder ist das eher rockig?
Ich glaube, durchs Musikvideo rückt man es schon schneller in eine punkige Ecke vielleicht nochmal. Irgendwie klar, du hast natürlich ganz klar, ne, du hast diese Sequencer-Schritte mit so einer fixen Geschwindigkeit irgendwie.
Das ist schon witzig, ne? Aber das ist ja alles trotzdem noch von einer richtigen Band eingespielt.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist noch also so die Zeit gewesen.
Dem Tastenmann, dem zuzugucken, das haut auch schon rein. Das ist jetzt nicht ganz Skandal im Sperrbezirk-Niveau von der Geschwindigkeit her, aber also 160 BPM ist das. Das muss man erstmal machen, so, ne? Aber das kann man schon vorstellen, dass der. Im Vergleich mit Rick Springfield oder so ist das einfach dann schon, es soll weniger dieses, ja, es ist eine Hymne, aber es ist weniger auf diesen hymnenhaften und jetzt brauche ich die Massen, die mitsingen, sondern man soll, glaube ich, eher so ein bisschen sich beim Tanzen im Moment verlieren, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja. Ne?
Aber es funktioniert natürlich als Song noch einen Ticken besser, finde ich, weil einfach voll. Der Refrain, der hat einfach noch mehr irgendwie. Also er hebt sich natürlich noch mehr von der Strophe ab und dann hast du natürlich noch so na 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 ja, na na mitsingen Refrain oder das Zwischenstück ist schon, ja, ist schon sehr frisch, muss ich sagen. Also auch nach wie vielen Jahren sind es jetzt irgendwie massig. Massig Jahren. 42 Jahre.
42 Jahre, genau.
42 Jahre, Wahnsinn. Absolut.
Nee, aber wie du, ne, du hast jetzt schon den Punk angesprochen. Ich denke auch, also wenn der Mensch anguckt, wer es gecovert hat irgendwie auch, ne, da haben wir von Green Day, Bloodhound Gang, Foo Fighters oder so, da haben sich schon viele und das sind ja nicht diese, ich finde ja nicht so schlimm eigentlich wie diese augenzwinkernden Rockversionen von Popsongs am Motto, ist aber richtige Musik daraus, sondern ich glaube, da steckt schon auch ja, ne?
Potenzial.
Ja, wenn Papa da mitgeschrieben hat, natürlich genau. Auch, auf jeden Fall.
Das ist schon witzig irgendwie, ne? Also.
So ist das.
Ja, du, sollen wir direkt zum nächsten Song gehen?
Aber
weil
bitte doch.
Jetzt geht's auch wieder um die Jugend und es geht um den Sommer.
Oh.
Wunderbar, ne? Boys of Summer und jetzt geht's um den Summer of 69.
Jawohl.
Und den Song, den kennst du aber, ne?
Den kenn ich. Ich meine, der handelt ja von, ne, von
damals.
Ryan Adams anfänglichen Musikerfahrungen in einer jungen Band und tatsächlich war der auch viel mit meinen ersten musikalischen Versuchen, aber ich weiß irgendwie, dass mein Bruder spielte das damals mit seiner Schulband, AG irgendwas oder so und brachte das so ein bisschen mit nach Hause und ich glaube, es war halt irgendwie so, ne, man weiß ja, was Musiklehrer manchmal so auskramen, aber dafür eigentlich
ja,
da irgendwie damals, ja, ich denke, damals war das 20 Jahre alt, ne, aber schon all, soll ich gerade sagen, aber.
Hier, guck mal, ich habe hier einen Klassiker für dich.
Ja, aber ich meine, wir haben halt später irgendwie Marmorstein Eisenbricht in der Schule gespielt, da ist das auch natürlich gut. Doch eine ganze Ecke fetziger. Also, ne, Drafi Deutscher, jeder Respekt geht raus, aber. Ja, Summer 69, nee, eine runde Sache.
Genau, und du kannst den Song auch, ich hab's gesehen, du kannst den auch auf dem Synthesizer nachspielen.
Ich kann, ja, sicher.
Und auf der Gitarre und auf dem Bass vielleicht, Schlagzeug, keine Ahnung, du hast hier alles im Stehen.
Das sollte irgendwie gehen, ja.
Ja. Alex, ich kann jetzt wirklich besten Gewissens behaupten, später, wenn ich dann zurückblicke hier auf den Teil, those were the best days of my life, wo du das hier auf dem Keyboard gespielt hast.
Ja, herrlich.
Back aber ja, in the summer of 2023, ja genau.
Nee, du hast es gerade schon gesagt, those were the best days of my life. Ja, wir haben ja einen Song, der viel mehr zurückblickt, ganz klar.
Doch,
ne?
doch.
Dabei hast du noch diese Verknüpfung, dass es halt eindeutig um die Musik, also wie gesagt, irgendwie seine ersten Tage als Band und wie sich das, oder seine ersten Tage mit Kumpels als Band und wie sich das am Ende so ein bisschen verlaufen hat. Aber ich glaube, du kannst das auch, wir haben schon oft genug gesprochen. Das ist schon für Leute, die mal als Jugendliche eine Band hatten, das ist schon eine ganz besondere Nostalgie eigentlich.
Ja, natürlich. Oder?
Also
klar,
das ist was man da prägend. In Kellerräumen erlebt hat irgendwie so.
Ja, natürlich. Man entwickelt sich dann ja auch gemeinsam am Instrument oder was auch immer weiter. Und so eine Band ist natürlich auch wirklich so ein soziales Konstrukt. Du bist ja nicht nur irgendwie Instrumentalist, sondern du hast ja einfach auch irgendwie eine Beziehung zu also ja. Ne, irgendwie, wie man sich mit den anderen versteht, wie man gemeinsam dann Auftritte plant und durchzieht, wie man Songs schreibt, vielleicht sogar auch, wenn man nicht nur covert.
Und dann
veröffentlicht, Wahnsinn.
Du bist halt einfach auch klar, du arbeitest an was zusammen irgendwie halt auch. Ja. Sonst ist halt nicht so, da steht da nicht der Lehrer, der da irgendwie seine
Ja, genau. Hält, und so. Vielleicht klappt dann irgendwie was auf der Gitarre auch erstmal nicht und dann irgendwann hast du so einen Durchbruch, so wow, geil, das habe ich jetzt irgendwie hingekriegt. Und,
also ja. Bei uns war es irgendwie, ich habe einen Bass zu Weihnachten bekommen, 2006, und ein Kumpel hat eine Gitarre zu Weihnachten bekommen und ich glaube, ich habe das Instrument geübt und er nicht. Ich glaube, das war so ein bisschen Anfang und Ende meiner ersten Welt vermutlich. Ja.
Wahnsinn. Junge. Ja, schön. Im Text geht es natürlich auf den Rückbezug auf 69. Da war Brian Adams, wir haben es nachgeguckt, er war 9. Also ist halt die Frage, der geht auch so ein bisschen quasi die Legende so ein bisschen auseinander. Also er hat den Song natürlich mit seinem Songwriting Partner in Crime Jim Wallance geschrieben, wie so viele Songs. Und Brian Adams sagt hinterher, nein, eigentlich bezieht sich das jetzt, es hat eher so einen sexuellen Hintergrund. Das bezieht sich auf die 69.
Summer of Love kommt doch auch am Ende ruft er doch immer weiter noch rein. Summer of Love kommt auch dann, glaube ich, noch. Naja.
Ja,
es soll doch mit dem ganzen Woodstock-Ding und so natürlich spielen, ne, denke ich mal.
Ja, Andererseits, Jim Vallance sagt halt, ja, ist völlig okay, wenn er sich daran so erinnert. Ich erinnere mich halt anders daran, weil im Text kommen dann ja auch Joey und wie heißen sie? Jody und Cody?
Jimmy quit and Jody got married.
Also ist ja genau. Und die gab es halt wirklich in der Band von Bryan Adams. Also insofern, wer weiß, vielleicht gibt es zwei Wahrheiten, die beide gleichzeitig existieren. Insofern. Aber natürlich. Woran erinnern wir uns? Es ist ein, ja, ist doch einfach ein Gitarrenriff für die Ewigkeit.
Ja, also ich muss ja sagen, ich finde ja 80er Rockmusik, die wirklich ja hier ganz eindeutig auf Gitarre, ne, der hat sich ja nicht irgendwie unterbuttern lassen, so basiert, eigentlich oft, also ja, ne, mal so ein Hit, sonst wie, aber eigentlich oft auf Albumlänge persönlich gerne mal ermüdend eigentlich, so.
Okay.
Gerade die Bands, die aus dem Turn gemacht haben dann. Aber, nee, das ist wirklich, ja, Das hat Substanz, würde ich einfach mal sagen. Das Album Reckless, auf dem das übrigens erschienen ist, wo auch Sachen wie Run to You und Heaven drauf sind.
Wahnsinn.
Das ist übrigens, denn wir müssen uns natürlich noch die Altersfrage stellen, an Bryan Adams 25. Geburtstag erschienen.
Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Also, der Hammer. Und das Witzige ist natürlich, das ist jetzt wirklich so ein bisschen Nerd-Fact, das Album Reckless enthält nicht den Song Reckless, weil der wurde erst später veröffentlicht als Bonus-Song, also der ist rausgefallen, ne? Also der namengebende Song, aber die Band Loverboy, für die Bryan Adams auch immer gerne mal Songs geschrieben hat, die hat diesen Song als Dangerous 1984 bereits veröffentlicht, beziehungsweise nein, 1985, Entschuldigung.
Und da hat Michael Jackson gesungen.
Natürlich,
ja. Ja, ich verstehe.
Ein Dangerous. Hör mal, lass uns mal weitermachen mit einem neuen Song.
Wir hören aber gar nicht rein. Müssen wir eigentlich noch reinhören oder reingucken? Das haben wir jetzt ganz übersprungen, weil wir uns bei diesem Song so sicher sind.
Wirklich, ja, ne? Dann müssen wir noch reinhören.
Zumindest sollten wir ja unseren Hörerinnen und Hörern im Boys of Summer Podcast kurz die Chance geben, noch einmal in die Playlist, die Playlist zum Podcast auf Spotify zu switchen und jetzt einmal so kurz und lang, wie ihr wollt, Summer of 69 zu genießen.
Wie geil ist das denn? Jawohl. Summer of 69.
Und doch nicht der Summer of Love. So. Ja, habe ich wohl nur gehört, was ich hören wollte.
Ja. Aber wir haben uns das Video angeguckt und da haben die ja so richtig in die Kacke gehauen. Beziehungsweise sie haben ins Feuer getreten, sie haben eine Tür eingetreten und mit Äpfeln geworfen.
Besser ins Feuer treten als in die Kacke hauen, auf jeden Fall. Ja.
Auf jeden Fall, genau. Und die Polizisten, die dann letzten Endes für Recht und Ordnung sorgen sollten. Sie haben es nicht ganz geschafft, weil sie natürlich
gegen die Kraft dumm,
wie sie sind, einfach auf den Äpfeln ausgerutscht sind. Na gut, ja. Tolle Stimme, oder?
Ja, ich glaube, darum hat mich das Alter so überrascht irgendwie. Ne? Ja. Ich meine, gut, wir hatten auch eben schon jemanden mit seinem 10. Album, hier war es jetzt das 4. mit 25. Klar, ist damals irgendwie normal gewesen, aber ja, ich glaube,
es ist wirklich... Die Frage ist natürlich, was hat er gemacht? Hat er so hart geraucht oder man weiß nicht? Oder?
Ich weiß nicht, manche haben das irgendwie auch.
Nee, ich glaube, das kann man auch als Kind haben. Nicht?
Auf jeden Fall.
Hat eine harte Jugend hinter sich gehabt. So, harte Jugend.
Verschwendete Jugend.
Verschwendete Jugend, genau. DAF, Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Gabi Delgado Lopez und Robert Görl.
Wie lange ist er jetzt schon tot? Wahrscheinlich auch wieder länger, als man denkt, ne?
Ah, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Jahre. 4, 5 wahrscheinlich eher.
Wo ist er denn hier? Oder? Ah, 2020, Anfang 2020. Also ja. 3 Jahre doch erst, ja.
3 Jahre, ja.
Krass, ja.
Ja, ja. Worum geht's? DAF. Es geht um Sequencer. Es geht um tanzbare Musik. Es geht um junge Musik, die tanzbar ist. Es geht um, ja, verschwendete Jugend. Verschwende deine Jugend. 1981. Gold und Liebe. Das Album. Sollen wir erstmal reinhören?
Lass mal erstmal reinhören, würde ich sagen. Jawohl. Verschwende deine Jugend von
DAF
in der Spotify Playlist. Schön und jung und stark, Eckart.
Nimm dir, was du willst, solange du noch kannst. Ja, Junge. Also, das geht ganz schön direkt rein. In die Fresse. Ach so, okay.
Tief.
Genau, in die Fresse, ne? Also das heißt, es ist wirklich für die Tanzfläche konzipiert und auch natürlich live. Wir haben das jetzt gerade eben gesehen. Wir haben uns Live-Videos
angeguckt. Ja, so, wir haben uns ein deutsches Fernsehen Lip-Sync und französisches Fernsehen live. Und
das war wirklich schon eine Herausforderung auch für Robert Görl am Schlagzeug, weil die, wie soll man sagen, dieses Sequencer auch jetzt nicht so rhythmisch korrekt alle waren, ja. Und er musste dann irgendwie den Takt darauf dann improvisieren. Aber ich kann dir sagen, lieber Alex, das ist wirklich so Musik, wenn ich das höre in der Disco, und ich gehe ja häufig in der Disco. Mhm. Nein, aber wenn ich das höre, dann muss ich einfach, da muss ich auf die Tanzfläche.
Ist das wahr?
Ja, das ist wirklich so. Der Mussolini, wenn das angespielt wird von DAF, dann geht's ab.
Sind das Sachen, die du zu Hause gehört hast, oder?
Nee, aber ja klar, ich habe das auch irgendwie mitgehört. Also
aber gab's auch sowas, also das stelle ich mir wirklich so als ultimativen Elternschocker dieser Generation vor, so ein bisschen.
Garantiert.
Also, also wirklich in diese Güteklasse, wie es irgendwie jetzt mein Vater damals bei den Beatles zu hören bekommen hat, Das ist ja keine Musik mehr. Und also
kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Natürlich, musikalisch ist es natürlich sehr eindimensional und der Text ist natürlich auch so, es sind ja eigentlich nur Parolen, die da rausgehauen werden. Und dann natürlich dieses schon aggressive, gewalttätige Tanzen, was dann da auf der Bühne vonstatten gegangen ist. Also das ist natürlich ein absoluter Elternschocker.
Wie wurde denn da auf der Tanzfläche jetzt so getanzt?
Ja, du hast es ja gesehen irgendwie. Ne?
Schon wie er
hin und
quasi.
Her und dann die Arme hin und her und einfach machen. Ja?
Hammer. Ja, also hat schon einen ganz anderen. Ne? Am Anfang haben wir viel celebrated irgendwie die Jugend. Genau. Ne? Und,
aber die machen es natürlich. Ne? Da ohne Wenn und Aber. Da wird einfach die Jugend verschwendet.
Auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ich meine, da steckt ja auch schon wieder so ein bisschen dann die Ablehnung. Ne? Sonst ist es ja so schön verpackt in dieses irgendwie, ich bin frei und ich mach, was du willst und sonst was. Und das ist so ganz klar, ne, irgendwie, wenn sich die ältere Generation dann darüber mokiert, dass man nichts aus seinem Leben macht. Und hier ist ganz klar, nein, ne, wir leben im Schatten der Atombombe irgendwie so. Wir verschwenden einfach.
Ja, ne? Oder keine Ahnung, ne, welche Themen es damals halt gab. Und was weiß ich, ne, geteiltes Deutschland war sicherlich eine Sache. Ja. Aber auch im Grunde genommen, eine Jugend. Ja, ich meine, als Junge musstest du irgendwann zur Bundeswehr oder verweigern oder was auch immer. Ne? Ich meine, das stand dir alles bevor und
die Uhr hat getickt, so
bist du. Die Uhr hat so, ja, klar. Irgendwie ist es so.
Konnte man früher sowas hören und gut finden und parallel auch was weiß ich, Nick Kershaw-Fan sein. Ging das oder hat sich das...
Ja, wobei, das sind natürlich schon wieder zwei verschiedene Zeiten. Ne? Also wir haben dann einmal 1981, wo... Ach,
das war echt früh. Aber das lief ja noch dann später. Nehme ich mal, ne?
Ja, wobei, da hatten sie sich ja auch zwischenzeitlich wieder aufgelöst und Nick Kershaw war dann 1984, 85 so...
Aber du warst doch nicht 81 in der Disco.
Nein, natürlich nicht.
Aber das lief doch auch noch 85 in der Disco, oder? Oder hat das nicht mehr so parallel nebenher existiert in der öffentlichen Wahrnehmung?
Na gut, ist das dann noch so aktuell? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall später darauf beziehe ich mich natürlich auf irgendwelche Darkwave-Partys, da muss sowas natürlich laufen.
Und in welcher Zeit bist du da? Also klar, bis heute, aber...
heute, ne? Ganz
klar.
Ja,
okay. Ich dachte, du könntest jetzt deine konkreten Erfahrungen in irgendeinem Jahr verorten, oder?
Nicht in den 80ern, nein.
Okay.
Nicht in den 80ern, wobei der Mussolini, das wurde immer irgendwie gespielt und ist natürlich irgendwie ein Text, der heute, glaube ich, auch total gerne missinterpretiert werden könnte, aber da gibt es, glaube ich, gar nichts zu interpretieren.
Nee, das ist auch hier, ich wollte gerade sagen, also auch hier, wir haben gerade schon den Text aufgemacht und es war so schon aufgeteilt, Strophe 4 und Strophe 1 und das ist eigentlich Strophe 7, das ist eigentlich alles relativ hinfällig. Man könnte sich eigentlich jede wiederholte Textzeile auf einen Finger tätowieren lassen, dann wär's fertig.
Wunderbar, ja.
Okay, das heißt,
Profi-Tipp für euch natürlich.
Natürlich. Fotos an uns bitte. Bedeutet aber im Grunde, dass es, ja, ich will nicht sagen zeitloser, aber schon, es ist gar nicht so krass, wie so, oh, das sind 80er, sondern nee, das ist irgendwie, oder?
Nee, eigentlich nicht.
Das ist einfach.
Das ist schon so stumpf natürlich auch,
Ja, sehr, sehr deutsch halt einfach auch, ne? Also
ja,
durch diese, ganz klar. Klar, durch dieses parolenhafte Beschränken, aber ich denke mir auch, ne, da ist auch so viel drin, irgendwie noch als Zwischenschritt, vielleicht zwischen Kraftwerk und Techno irgendwo nochmal, ja. Wo ich auch wieder viel an, was sich dann Kinder in den 90ern anhören mussten, das ist keine Musik oder sonst, ja, diese frühen Dokus über Techno-Partys, so wie
ja, klar,
dann nur gewummert wird, und ich denke mir, das wäre ohne sowas hier vielleicht gar nicht möglich gewesen.
Ja, gleichzeitig. Ich denke mal, das ist ganz ähnlich, ne?
Ja.
Nur mit anderen Drogen dann wahrscheinlich, weil Ecstasy gab's nicht und.
Gleichzeitig aber auch, denke ich mir, diese kurzen Parolen mit der harten elektronischen Musik, denke ich auch wieder weiter. Das ist was dann später vielleicht noch Deichkind irgendwie auch weitergemacht haben in 2000ern. Ja. Also das letztlich,
Ja, ich meine, das ist natürlich auch so die Sache. Im Grunde genommen ist es Punkmusik nur mit elektronischen Instrumenten. Ne? Da hat man dann halt nicht irgendwie die Gitarre genommen, sondern da hat man dann irgendwie irgendeinen Synthesizer genommen, so einen ganz billigen, den man gerade kriegen konnte, und dann halt diese Sequencer.
Ja, mit genau der dreckigen Attitüde, mit der du sonst eine Gitarre nehmen würdest. Ne? Weil wir haben jetzt eben bei Kim Wilde über Punk gesprochen.
Ja, genau.
Ne? Ist das noch Punk und sonst? Es ist natürlich, ne, wenn die Idee mal Punk war, dann ist es natürlich so durcharrangiert und auch verlieblicht, sag ich mal. Dadurch ist dann nochmal, ne, der Pets und das heißt auch drüber kommt sonst was. Es ist halt zu perfekt, egal woher es kommt irgendwie. Und das ist aber genau diese Rotzattitüde halt einfach so.
Genau.
Und ja.
Ja, hör mal.
Das erste Mal, dass wir DAF im Podcast hatten, würde ich behaupten, oder?
Nicht das letzte Mal.
Das würde ich auch behaupten, genau.
Nicht das erste Mal in diesem Podcast. Wir haben schon mal über sie gesprochen. Wir haben vorhin auch schon über sie gesprochen. Es geht auch wieder um die Jugend natürlich. Ja, ich versuche immer meine Jugendidole quasi in diesem Podcast mit hinüber zu retten. Loverboy.
Jawohl.
Die haben nämlich auch einen Song in ihrem Portfolio. Loverboy gibt's immer noch, das muss man dazu sagen. Sie singen auch heute noch The Kid Is Hot Tonight.
Wir haben auch heute noch Fans, habe ich gehört.
So. Ja, natürlich, mich zum Beispiel. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, ob ich sie heute noch unbedingt live sehen wollen würde. Ich habe sie ja zum Glück schon mal live gesehen.
Und das, obwohl sie als Vorband-Slot die Hauptband an die Wand gespielt haben. Also
das ist wirklich wahr, das muss man sagen. Und heute sind sie halt doch so ein bisschen ja, in einem Alter, wo, wenn man dann singt, The Kid Is Hot Tonight oder Teenage Overdose oder was auch immer, auch übrigens ein super Titel, der jetzt gepasst hätte, aber The Kid Is Hot Tonight, 1980 vom Debütalbum Loverboy. Es scheint um Drogen zu gehen, aber
auf dem Weg nach oben.
Auf dem Weg nach oben, meinst du? Es geht um Jugendliche, es geht um Drogen, aber Loverboy fragen auch, The kid is hot tonight, but where will he be tomorrow? Die fragen auch nach dem Morgen. Das heißt also, es werden Drogen nicht nur positiv dargestellt.
Ich habe das Ganze jetzt auch so ein bisschen wahrgenommen, als dass das eigentlich so, das Ganze war auch aus Musikersicht und schnelllebige Karriere und so eigentlich auch ein bisschen. Also ich meine, das geht natürlich Hand in Hand.
Natürlich.
Aber ich finde, das ist natürlich auch die schnell die künstlerische, auch die musikalische Schnelligkeit der 80er, da kann natürlich auch eine Frage nach Relevanz sein. Ne? Aber ich
natürlich.
Meine, am Anfang schon, we just heard of a brand new wave.
Ja,
klar, das kann man auf jeden Fall richtig interpretieren.
Was
aber
heute der heiße Scheiß ist, ist morgen klar langweiliges.
We have to wait and see if it makes you scream for more. Also es ist eigentlich ist es schön, wie inkonkret es wird, und dass man es, glaube ich, wirklich leicht in beide Perspektiven lesen kann oder auch hören kann,
auf
was wir
Fall
wahrscheinlich jetzt mal tun sollten.
Das machen wir, Alex, damit auch du den Song mal in voller Länge genießen darfst. Do you like his style?
So, Eckhard, hier ist Platz für deine Liebe für Loverboy. Ich lasse den Timer laufen.
Ist doch einfach nur großartig. Also wir haben uns jetzt einen Live-Auftritt im Fernsehen angeguckt. Nein, es war natürlich ein Playback-Auftritt, wie so häufig. Aber Alex, warum gähnst du?
Was?
Mann. Also, Loverboy, großartige Band der 80er, gibt's heute noch. Immer noch großartige Platten, also meistens.
Die alten, die neuen.
Die alten auf jeden Fall, genau. Und The Kid Is Hot Tonight. Alex, du möchtest weitermachen. Warum eigentlich?
Ich bin auch offen für weitere Interpretationen deinerseits.
Ich glaube, da gibt's gar nicht so viel zu interpretieren. Ne? Aber du hast ja eine mögliche Interpretation genannt. Ich habe eine genannt und die Jugend hat natürlich das Privileg, auch mal über die Stränge zu schlagen. Aber wir müssen auch an morgen denken.
Lief das in der Disco?
In welcher?
In Kanada
waren Loverboy wirklich Superstars und ich glaube, sie halten auch heute noch den absoluten Rekord bei den Juno Awards. Hm. 8 Junos 1981 und wirklich ein Rekord, der heute immer noch Bestand hat und insofern.
Aber nur so kurz zum Einordnen, ist auf die Oberhits Turn Me Loose und Working for the Weekend.
Absolut.
Waren die in Deutschland
ja,
präsent?
Auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Ja.
Na gut.
Schön, sollen wir weitermachen?
Ich bitte darum.
Du bittest darum, Alex. Junge, Junge. Nächste Folge übrigens, eine Solo-Folge über Loverboy und all ihre Hits. Und übernächste Folge kann ich auch schon mal ankündigen. Loverboy und ihre größten Balladen. Dann darauf die Folge Loverboy und bitte Alex.
Und dann die Analyse, warum die Abozahlen doch eingebrochen sind. und warum das nichts mit Loverboy zu tun hat. Genau.
Es geht weiter. Jawohl. Mit einem jungen Mann. Oder damals vielleicht noch nicht so jungen Mann. Wie soll das gehen?
Ich verstehe, ja.
Okay, wir bewegen uns jetzt im transzendentalen Bereich. Nein, wir bewegen uns in einem Bereich, wo junge Männer gerne mal ihren Namen wechseln. John Cougar, heute bekannt als John Mellencamp, zwischendurch bekannt als John Cougar Mellencamp. Und sein Song heißt Jack and Diane. Diane.
1982 sind wir.
1982,
und
im Juli.
John Cougar, John Mellencamp, war damals schon 31.
31? Jawohl. Junge, Junge. Worüber singt er? Er singt über ein junges Paar und er singt über große Träume. Es ist ein nostalgisches Stück über Menschen, die ihre beste Zeit bald hinter sich haben werden. Aber so schlimm ist das gar nicht. Wichtig ist nur, dass man aus seinem Leben alles macht, auch wenn irgendwie die Umstände nicht immer irgendwie alle Träume verwirklichen lassen.
Ja, gleichzeitig ist es halber halt auch dieses im Moment, ne? Also das Leben jetzt im Moment zählen, das haben wir natürlich eigentlich die Abgrenzung zu Loverboy, die wir gerade gehört haben, ne? Mit dem mahnenden Finger, denkt an morgen. Da haben wir das Alter jetzt gar nicht gecheckt.
Ja,
ob es so
mahnend ist, weiß ich nicht, aber genau.
Aber zumindest mal beleuchtet, ne? Wir hatten davor auch, wir hatten bei Duff auch eher dieses bisschen dieses Eskapistische eigentlich.
Ja, natürlich, und klar.
Hier sind wir jetzt wieder da. Ja, genau. Also,
aber es ist natürlich irgendwie auch, ja genau, lebe den Moment und mach das Beste aus dem, was gerade geht und beziehungsweise was du kannst. Und es ist natürlich irgendwie so ein Realismus, gelebter Realismus einfach.
Und dabei halt noch dieses sich selbst genügen irgendwie auch. Ne? Ich meine, wir haben ja auch Two American Kids Growing Up in the Heartland. Ne?
Also, ja, genau.
Ne, das ist, wir sind nicht die großen Großstadtprotagonisten, wo sich alles dreht, ne? Jack does his best, James Dean, ne? Und versucht sich da vielleicht auch eher in Imitationen. Ja, let it rock, let it roll. Ich glaube, wir hören
mal rein, genau.
Jack and Diane oder Eckart und Alex, wie wir jetzt hier gerade wieder sind, im Boys of Summer Podcast. Eckart,
ja, bitte.
Wann, wie, wo bist du auf den Song das erste Mal gestoßen?
Heute. Den habe ich sicherlich mal gehört, ja. Also der lief garantiert mal im Radio, aber
Für mich ist es eher so, als wäre ich jetzt in Amerika und auf einem der vielen Country-Radios.
Ja, genau. Klingt so ein bisschen zeitlos, das kann man jetzt positiv und negativ sehen natürlich. Hat natürlich irgendwie, der kommt nicht so richtig aus dem Pott, ne? Also du hast da diese Handclappings und dazu heißt es dann ja auch, ja, die hat man eigentlich nur während der Aufnahmen dann irgendwie dazu gepackt, um irgendwie so einen Rhythmus zu haben. Dann haben wir die einfach drin gelassen, damit überhaupt so ein Rhythmus drin ist.
Ja, das wird halt noch mehr verdeutlicht, dass es vielleicht nicht ganz aus dem Quark kommt. Also, ne, ich meine, ist ja ein Genre, kann man ja so hinnehmen, aber weil irgendwie in die Mitte des Songs dann noch so ein leichter E-Drum-Part gepflanzt wurde, auf Labelwunsch oder so, der dann irgendwie auch so ein bisschen die typischen, keine Ahnung, Lindrum-Fizz irgendwie so ein bisschen hat. Und dann bleibt es aber quasi wieder im Akustikgitarrenquark. Ja, wie gesagt, wer weiß, ob es eine Label-Idee war, was auf jeden Fall eine Label-Idee war, ist, dass man diese eigentlich hübsche, harmlose Liebesgeschichte hat abwandeln lassen. Denn eigentlich hat Mellencamp hier Jack als afroamerikanischen Protagonisten geschrieben und damit eben ein bisschen mehr die damaligen Schwierigkeiten und Umstände dieser gemischten Beziehung hervorheben wollen. Aber das war nicht gewünscht und so, ja, hat vielleicht dann auch noch ein bisschen mehr zur generellen Schmalzigkeit von Jack und Ian beigetragen. Aber du hast es ja mit irgendeiner Intention ausgesucht, denke ich mal.
Ja gut, es ist natürlich, es handelt von der Jugend in dem Sinne, ne? Also um junge Leute, die viele Träume haben, die sich vielleicht nicht verwirklichen lassen. Und war ein großer Hit auch trotzdem in den USA. Das muss reichen.
Das muss reichen. Und aber umso schöner ist es ja, dass wir jetzt wahrscheinlich zu einem Song weitergehen, zu dem wir so viel mehr zu sagen haben, der, glaube ich, auch schon in Folge 1 oder auf jeden Fall in Folge 2 oder so vorkam.
Der natürlich auch eine ganz andere Problematik aufzeigt.
Die nicht zensiert wurde, genau.
Genau.
Und zwar sind wir wieder bei Bronski Beat und ihrem
Small Town Boy.
Genau dem.
Also, wir sind im Jahr 1984 und ganz witzig, die Wikipedia zeichnet diesen Song als Synthie-Pop-Ballade aus. Das finde ich schon sehr interessant. Es ist ein Synthie-Pop-Song, das auf jeden Fall.
Es ist ein super melancholischer Synthie-Pop-Song. Ich hätte, ob sie das so ein bisschen durcheinander bringen mit Ballade, ja.
Ja, ne? Also als Ballade hätte ich das jetzt auch nicht gekennzeichnet bzw. eingeordnet.
Ja, aber ich meine, wir sind hier bei 135 BPM. Das ist jetzt nicht unbedingt mehr in meiner in meinem Spektrum des Balladenwahrnehmens verortet. Aber ja. Was zählt, ist ja die Musik.
Genau, und es zählt natürlich auch ein bisschen die Aussage, ein Lied über Außenseiter, über geächtete Außenseiter, weil wir wissen ja alle, Age of Consent, Bronski Beat waren ja offen schwul. Und
das spiegelt sich natürlich hier ganz enorm im Text. Wir haben jetzt ja schon so ein paar Texte ein bisschen dekonstruiert und wir haben auf jeden Fall ein paar Elemente, die sich wiederfinden. Wir hatten jetzt gerade beim letzten Song ja eher das ländlichere Leben. Hier ist es halt die Small Town, die Vorstadt, wenn ich nicht irre, ne?
Und da ist natürlich ganz offensichtlich, auch wenn man das Video sieht, das Ziel natürlich die Großstadt, weil beziehungsweise den ganzen Vorurteilen zu entkommen und
Das zeigt natürlich auch den Kontrast irgendwie, ne? Dass das natürlich damals die Gesellschaft, die Kultur, oder einfach diese ganze Subkultur natürlich einfach, ne, die auch dann in der Musik aus der großen weiten Welt ja auch teilweise aufgenommen, umschrieben oder auch mit gespielt wird oder so. Und das trifft dann eben auf die Realität der Leute, die eben nicht mitten in diesem großen Geschehen stecken. Und das weckt natürlich Sehnsüchte, die in Smalltown Boy natürlich.
Ja gut, wenn man natürlich, wie es halt im Text dann heißt, wenn man dann auch von anderen quasi so hart angegangen wird, sie wollen dich zum Weinen bringen, aber du bist so stark, dass du wenigstens vor ihnen nicht weinst, sondern nur, wie es heißt, just to your soul.
Jawohl.
Das ist natürlich schon, es ist schon eine starke Aussage, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Und ich meine, Jimmy Somerville war damals, und damit haben wir, glaube ich, jetzt aktuell ja, nee, nach Kim Wilde, aktuell den jüngsten Rekord, war damals 22 Jahre alt. Ja. Und ich finde irgendwie, das ist schon, das ist immer noch eine prägende Phase insofern, ne, wie man,
auf jeden Fall,
hier steht ja eher als Protagonist einfach wirklich so ein bisschen an der Schwelle, ne, wie gesagt, ne, alone on the platform und so, um den Sprung anzutreten. Und ja, ich meine, im Endeffekt, dabei rauskommen ist halt irgendwie ein zeitloser Hit, der auch über den Kontext, also ne, es ist ja auch wirklich alles andere als ein Nischensong geblieben, ne? Der bis heute funktioniert. Und ja, ich meine, das ist natürlich auch ganz klar, der Gesang, die Gesangsleistung, die natürlich sehr, sehr durchdringend und vielleicht auch nicht für alle Ohren immer angenehm ist, aber die Emotionen, die wir irgendwie gerade textlich mal ein bisschen rausgezogen haben, die sind halt volle Kanne drin. Ich glaube, in unserer High-Energy-Folge sprechen wir ja auch viel über den Song.
Ja, genau.
Irgendwo müsst ihr mal ein bisschen zurückspulen, irgendwo unter den ersten 10 Folgen, würde ich behaupten. Aber wir nehmen uns einfach die Freiheit und packen ihn auch jetzt noch einmal in die Playlist. Small Town Boy, Bronski Beat. Wir hören rein. Auf dem YouTube-Kanal von London Records verbirgt sich das Video zu Small Town Boy in seiner gewohnten kurzen 4,5-Minuten-Version. Ich kann ja immer jedem nur die 9-Minuten-Version, wo im Grunde vorher einfach der ganze Song nochmal nur ohne Schlagzeug gespielt wird, ans Herz legen. Die wichtigste 12-Inch in meiner Sammlung nach Your Heart, Your Soul. Anderes Thema, Eckart, Small Town Boy.
Small Town Boy, ja, wir haben das Video gesehen und natürlich ist es nicht nur so, dass Jimmy Somerville dort als Protagonist, als junger Protagonist Ärger mit der ja, Schwimmjugend bekommen hat, sondern auch von seinen Eltern, ja, wie soll man sagen, sehr viel Unverständnis geerntet hat und letzten Endes immerhin in die Großstadt von seinem Vater mit einem Geldschein, aber nicht mit einem Handschlag verabschiedet wird.
Genau, also er sitzt nun die ganze Zeit im Zug und wir sehen halt so die Rückblenden, ja. Was ist geschehen, dass er quasi hierher gekommen ist, genau.
Genau, aber letzten Endes endet auch alles wieder sehr versöhnlich, weil Jimmy Somerville mit seinen beiden Mitstreitern Larry Stanbachek und
Steve Bronski.
Steve Bronski natürlich im Zug sitzt.
Und Steve Bronski und Steve Beat. Ah, nee.
Genau, und das schreit natürlich nach weiteren Abenteuern.
Ja, ich meine, das jetzt nochmal in den Jugend-Kontext noch weiter zu bringen. Also gerade war ein YouTube-Kommentar, den ich gelesen habe, da stand, der Song würde ein gleichermaßen, Thema Ballade, sehr sad, aber auch sehr nostalgic, aber
auf jeden Fall
gleichzeitig eindeutig zum Tanzen auffordern. Und ich glaube, macht schon die ungebrochene Faszination aus, weil es ist irgendwie. Es ist, ich weiß nicht, irgendwie, ne, thematisch ist es ja, es ist irgendwie ganz konkret die Sehnsucht nach Verständnis, nach Verstandenwerden. Ich finde aber, im Song schwebt halt so eine generelle Sehnsucht und auch gar nicht immer dieses so, was wir schon mal hatten, die Sehnsucht nach den 80ern, wie irgendwie dieses Lebensgefühl glorifiziert wird, sondern ja. Ich glaube, das ist wirklich durch die Stimme, you cry to your soul und so. Ist einfach so ein genereller Weltschmerz irgendwie verpackt oder
oh,
so, der
stimmt,
wirklich
ja.
bis heute ja. funktioniert und nicht als alter Song von früher, sondern als ja. wirklich zeitloses Ding, glaube ich.
Genau, und Jimmy Somerville hat natürlich auch diese Stimme, die wirklich so unkopierbar ist. Also Voll. Er ist, ne, ist ja einfach, ja, er ist eine Marke mit seiner Stimme und genau, wie du sagst, er verpackt darin wirklich so diesen ganzen Weltschmerz, den man aufbauen kann als junger Mann und grandios. Ne? Und so der Song ist natürlich, wie du sagst, auch wirklich wie so eine eierlegende Wollmilchsau, was natürlich auch wieder im Video so ein bisschen gespiegelt wird, als er nämlich am Essenstisch dieses hart gekochte Ei da irgendwie aufmachen muss.
Yo,
Spaß beiseite. So.
Rhetorische Übergänge aus der Hölle.
Wir sind beim nächsten Thema.
Wir sind sogar beim nächsten Genre hier in Folge, wo sind wir gerade? 58, glaube ich.
58, Wahnsinn, ja.
Eckart, es wird Zeit, ich hatte es eben schon auf die Tanzfläche gezogen, jetzt wird es Zeit für Ska im
Podcast.
Hätte es nicht erwartet.
Wirklich nicht.
Wir haben das Thema immer so umschifft. Ich hätte halt gerne mal über Madness gesprochen, aber ja, da ist
das
natürlich das
machen,
Legendenalbum ist halt leider von 79, ne?
Ja, aber danach kam ja auch.
Und ja, wir können mal eine Auerhaus-Folge machen.
Na, das denke ich doch auch.
Aber ne? Für den Moment begnügen wir uns mit wem, Eckart?
Mit The Specials.
Natürlich.
Und einem Song, der auch im Jahr 1979 tatsächlich aufgenommen wurde, aber als Single beziehungsweise als EP-Single am 11. Januar 1980 veröffentlicht wurde.
Und das heißt, nicht A Message to Rudy, sondern
Too Much Too Young.
Jawohl.
Und das Ganze chartete im UK auf Platz 1 und gilt als kürzeste Nummer 1 Single in den 80ern.
Wie lang ist die?
2 Minuten 3 vielleicht.
Naja.
Also kurz und knackig.
Reicht auch manchmal bei Ska, muss man sagen, aber ja.
Das ist nicht Reggae, ne? Es ist Ska.
Ja, ja, nee, klar. Bei Reggae wäre das Ding ja auch halb so langsam und 4 Minuten. Ist ja ganz, ganz klar. Ich glaube, wenn ich das richtig lese, haben wir hier so ein bisschen so einen Seitenwechsel, was die Perspektive auf die Jugend angeht.
Da hast du recht, ja. Ne?
Aber ich glaube, wir hören erstmal rein. Wir nehmen uns jetzt einfach mal diese 2 Minuten und 3 Sekunden hier
im Was ist Mama-Podcast. In voller Länge, meinst du?
In voller Länge.
Und das ist schon die Maxi-Version.
Und schicken euch auch einmal rüber in die Playlist für The Specialist mit Too Much, Too Young. Bis gleich.
Too Much, Too Young, bitte.
Ska-Legende Rootboy Eckhart, Synthesizer.
You've done too much, much too young. Now you're married with a kid. When you could be having fun with me. So ist der ganze Text im Grunde genommen. Worum geht's, Alex?
Ja, es geht um frühe Schwangerschaften, ob gewollt oder ungewollt, aber es geht natürlich
Boys of Summer Goes RTL 2.
Richtig, aber im Endeffekt geht's halt, klar, es geht natürlich um etwas, was die Jugend natürlich auf eine Art und Weise beendet, wie wenig andere Dinge. Ne?
Ja, natürlich, ganz klar. Wenn ein Kind da ist, dann kann man natürlich nicht mit der Hut abhängen.
Und wenn ich überlege, dass wir am Anfang hier noch die UN-Definition irgendwie jugendlich bis 25 oder so, das war in früheren Zeiten jetzt auch nicht unbedingt so leicht immer umzusetzen, ne?
Absolut. Also im Grunde genommen natürlich ein Thema, was irgendwie droht, ja, beziehungsweise ein Thema, was einen angehen könnte und worüber man sich dann ganz erwachsenen-like eigentlich Gedanken machen muss.
Dahingehend finde ich aber auch den Satz schön, I'd really hate to have the same name as you. Also
ja, wunderbar.
Also da muss wirklich mal sagen, ne, so ein bisschen, also das Frauenbild schon wirklich hart, ne? Now you're chained to the cooker, making currant buns for tea, so. Das schon, uiuiuiuiui, da bin ich schon froh, dass wir...
Ja gut, das ist natürlich ein ernstes Thema, aber natürlich sehr, sehr flapsig umgesetzt und... Ich meine, wir haben uns jetzt das Video dazu angeguckt, also ein Live-Video im Grunde genommen, und das scheint ja wirklich auch beim richtigen Konzert mitgeschnitten gewesen zu sein. Ja. Und es ist natürlich auch wieder ein Party-Song, also das muss man einfach sagen.
Ich wollte sagen, wie viel Bedeutung man da natürlich auch dem
ja,
ob da nicht manchmal einfach nur einen Text her musste, damit man einen hat.
Ja, beziehungsweise, wir machen jetzt einen spaßigen Text irgendwie und der Anlass, der ist jetzt mal völlig egal, wir ziehen den jetzt einfach auch ein bisschen durch den Kakao, also der muss jetzt ja auch nicht ernst genommen sein.
Richtig.
Ja, auch wenn natürlich, wie gesagt, wenn man jetzt betroffen ist quasi, dann ist es einfach die Realität. Ne?
So ist es.
Na gut.
Ja, The Specialist, Too Much, Too Young. Too Young ist dann leider auch Sänger Terry Hall letzten Dezember verstorben. Kurz vorher gab es ja noch das große Reunion-Album, bevor er dann mit 63 leider an Krebs verstorben ist. Aber die Lieder bleiben auch so aus sehr frühen Zeiten. Wann war man? 1979 aufgenommen, sagst du? Dann
1980
war er,
Nummer 1.
Genau, dann war er da noch UK. 20 Jahre alt. Ach, damals. Ja. Und wir konnten es auf Anhieb nicht rausfinden, ob er da schon Kinder hatte. Aber
hatte er too much, too young? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, er hatte einen Sohn. Immerhin.
Auf jeden Fall. Genau.
Gut.
So.
Und nächster Song, nächste Herausforderung. Auch wieder Jugend.
Ja, richtig. Und wo wir gerade schon vom erlöschenden Licht des Lebens oder auch der Jugend gesprochen haben, widmen wir uns jetzt einem Licht, das niemals ausgehen wird, so wie es 86 The Smith besungen haben.
Vom Album The Queen is Dead. There's a light that never goes out.
Jawohl.
Und wir haben hier einen Text, der wirklich sehr düster ist.
Auf jeden Fall. Ich meine, auch hier geht's wieder um, ne, wir hatten es bei Small Town Boy, hier geht's ein bisschen abstrakter letzten Endes um ja, um die Suche nach der Rolle in der Gesellschaft, um Akzeptanz auch, die man, okay, die man letzten Endes kriegen will, würde ich mal sagen. Die Suche nach Liebe natürlich auch.
Natürlich, ja.
Aber ich glaube, bevor wir jetzt zu tief in die Textinterpretation einsteigen.
Wir hören uns den Song an. So machen wir die was. Schmitz.
1986, das ist, glaube ich, der späteste Song, den wir hier aktuell haben, ne?
Auf jeden Fall.
Musik, die das Leben feiert, Eckart, und die Kurzweiligkeit des Lebens. Du bist sehr angetan vom Text, habe ich das Gefühl.
Absolut, natürlich. Also es ist natürlich einmal diese Sanftheit, mit der Morrissey diesen Text vorträgt, aber der Text lässt ja wirklich auch keine Zweideutigkeit zu. Ne? Also sie sitzen da, oder das lyrische Ich sitzt im Auto mit seiner Angebeteten und "And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die." Und nachher ist es dann der 10-Ton-Truck. Also, ja, ich meine, da wird nichts im Zufall überlassen. Da
brennen alle Lichter durch, auf jeden Fall. Ja, also super, ja, auch super, also jetzt mal den Text mal kurz beiseite, auch super melancholischer Song ist. Also ich finde es halt interessant, wenn man im Live-Video hier die jungen Leute so wirklich so unbeschwert. Aber ja, ich meine, auch das ist halt, genieße den Moment so, ne? Es sind ja alles.
Ja, ich weiß nicht, ist es so unbeschwert oder ist es nicht einfach so, okay, ne, scheiß auf das, was passiert.
Ja, es sind ja diese If-Sätze so. If, ne? Es ist ja genau. Nicht, ich wünsche mir das, sondern es ist ja, falls es so kommt, dann haben wir zumindest diesen Moment gelebt.
Genau, also, ja.
Auch wieder so ein, ja.
Ja, es ist dann halt nicht direkt die Jugend, die man feiert, sondern den Moment, den man
gerade feiert. Ja, es ist wieder so ein Memento Mori-Hedonismus.
Ja, genau.
So,
ne? Ja, absolut.
Zusammengefasst. Ich finde es halt geil, wie halt dann auf solche Zeilen halt immer mitgetanzt wird. Das ist ja, also nur noch gesteigert wurde das eigentlich so dann Ende 90er von Him, wo ich manchmal denke so, join me in death, so, und der Text, das ist auch so platt.
Ich dachte, du meinst jetzt Regera mit Vamos a la Playa und die Bombe explodiert.
Das fand ich natürlich auch interessant. Unsere Sommerhit-Folgen kann ich nochmal sehr empfehlen. Vamos a la Playa, direkt voll die erste Folge davon, auch irgendwo 14, 15 irgendwas. Nee, aber wie unverblümt man da wirklich auch join me in death und we are so young und also schon interessant, aber auch einfach mal eine, ja, andere Seite.
Es ist schön natürlich auch irgendwie, ja.
Total, es ist total, also es ist, der Sound ist nämlich total so dieses Tanzen durch die laue Sommernacht eigentlich. Ja, genau. Oder? Also es ist jetzt nicht der kälteste Winter, aber es ist eben auch nicht Playa-Zeit, ne?
Nee.
Ja, also das dritte Studioalbum der Smith, ein absoluter Indie-Rock, Indie-Pop-Klassiker, The Queen is Dead.
Stimmt so jetzt sogar. Stimmt jetzt sogar.
Das stimmt
also,
jetzt sogar.
Es lebe King Charles.
Ich weiß gar nicht, ob die, ja, aber es ist, der Sex Pistols Bassist, also nicht Sid Vicious, sondern der ursprüngliche, hat jetzt, glaube ich, irgendwo dann am Tag irgendwo God Save the King auch gespielt, meine ich.
Ironisch gebrochen oder?
Ja, ich weiß,
man weiß es nicht.
Es ist ja viel los in England und wenn wir schon dabei sind und ein bisschen aktuell bleiben wollen, auch Frankie Goes to Hollywood haben sich ja kurzzeitig wieder zusammengefunden zur ESC-Eröffnung in London und auch der kleine Boys of Summer Video-Tipp an dieser Stelle. Welcome to the Pleasure Dome in der Kurzversion mit Original-Line-Up und heißesten Outfits von Background-Sänger
absolut.
Und Paul Rutherford. Schaut mal rein und wenn ihr mehr zu Frankie wissen wollt, die natürlich auch eine Essenz der Jugend darstellen auf musikalischer Ebene oder hier auch auf optischer, dann könnt ihr, glaube ich, sowohl Folge 3, wo es um deine Lieblingsalben geht, Eckart, oder?
Nein, die kommen bei mir nicht vor, tatsächlich.
Stimmt,
aber
kurz danach haben wir eine eigene Folge zu Welcome to the Pleasure Dome.
Zum ganzen Album gemacht.
Genau, ja. Und Anfang dieses Jahres hatten wir ja noch.
Ich bin übrigens immer noch auf der Suche. Das heißt, wenn ihr mir ein Angebot machen möchtet für
Welcome to the Pleasure Dome?
Welcome to the Pleasure Dome, genau. Also ernst gemeinte Zuschriften mit realistischen Angeboten, aber nur Vinyl, bitte.
Ich schreibe dir gleich. Du hast mein Foto aber bekommen, ne? Mein Single-Neukauf habe ich dir geschickt?
Ja, auf jeden Fall.
Ne? Also ich habe jetzt das nur noch am Rande, um mal nochmal ein bisschen zu protzen, die apfelförmige Single von Welcome to the Pleasure Dome. Weil es doch, muss sagen, auf Partys, so diese 9-Minuten-Version rauszufeuern, Nee, noch viel länger, oder? Kam auf jeden Fall nicht immer so gut an. Aber, bevor wir zu sehr abschweifen, Eckart, ich glaube, wir sind beim letzten Song angekommen.
Ja, genau, wir sind fast durch. Wir haben noch einen Song in der Hinterhand.
Den du mir auf deiner Vorab-Liste unterschlagen
vorenthalten,
hast.
Vorenthalten, genau. Und jetzt zwar, sitze wir gehen
ich hier
jetzt,
und kann mich nicht wehren, ja.
Du kannst dich nicht wehren, genau. Wir kommen jetzt zu einem musikalisch etwas untypischen Song, weil das Ganze läuft heute, man muss ja alles kategorisieren.
Unbedingt.
Es ist Skatepunk aus Venice, Kalifornien.
Die Urväter,
genau. Und zwar, die Band heißt Suicidal Tendencies.
Was ich gerade bei Google eingegeben habe und sofort nochmal, hier findest du Hilfe, Telefonsensor 24/7 mir angezeigt wird.
Na gut, und
so
der Song, der,
ja,
nein, ja, überhaupt nicht. Und der Song, der heißt Institutionalized. Und im Grunde genommen ist es, ja, Skatepunk, es ist, wie soll man sagen, es ist ein Monolog von Sänger Mike Muir an seine Eltern, beziehungsweise es ist das, sein alter Ego, das da spricht und sich unverstanden fühlt von seinen Eltern und...
Ist natürlich ein ganz wichtiger Baustein für jede Beschäftigung der Jugend, die Abgrenzung oder Nicht-Abgrenzung von Werten, Idealen, Erziehung der eigenen Generation. Ich sag immer, ich glaube, wir sind uns bei uns sind das Gefühl, wir sind uns alle einig, dass die Generation vor uns schlimmer war als unsere und die nach uns kommt, aber die allerschlimmste ist. Wir sind ja
die,
natürlich...
Die nach uns, natürlich,
nee,
sind
aber,
eine Generation,
ne, ich glaube, wenn es gut gelaufen ist, dann geht's halt auf die, dann war das die tolle Erziehung und dann geht's auf die tollen Werte, die Eltern weitergeben, wenn es schlecht gelaufen ist, dann ist es halt...
Verdammt, was ist falsch gelaufen?
Ja, okay, ja.
Okay, aber hier ist es natürlich Mike Muir gegen seine Eltern im Grunde genommen, beziehungsweise sein lyrisches Ich, das aufbegehrt. Er hat Probleme, Sachen zu verstehen, die von den Erwachsenen vorgegeben werden. Die Eltern wollen helfen, Mike möchte sich aber nicht helfen lassen. Er möchte stattdessen eine Pepsi haben, während die Mutter denkt, er hat Drogen genommen.
Jawohl.
Ist Pepsi damals, hatte das noch Kokain? Nee, das war Coca-Cola.
Ich glaube, so lange sind wir jetzt auch nicht
1983, mehr, naja gut.
Das war jetzt nicht mehr die Zeit der Panzerschokolade. Ja.
So.
Sollen ich wir glaube, mal reinhören? Wir müssen jetzt hier mal wirklich hart und heavy im Boys of Summer Podcast zu Potte kommen.
Absolut. Wir gucken mal rein und zwar, beziehungsweise wir hören gemeinsam rein und auf YouTube gibt es dazu nicht nur ein Video, sondern auch noch zwei Videos. Eins von 1983, eins von 1994. Und
welches,
ja,
gucken wir an?
Wir gucken uns natürlich das Ältere an, weil, kleiner Fun Fact, Tom Araya von Slayer ist dort auch zu sehen. Jedenfalls in Rückenansicht. Wir gucken mal rein.
Wer hätte kommen sehen, dass wir den Härtegrad unserer Filthy 15 Doppelfolge noch einmal sprengen werden?
Und I'm not crazy!
Das ausgerechnet heute mit Suicidal Tendencies im Boys of Summer Podcast.
You're the one who's crazy!
Und ihr merkt schon, Eckart ist immer noch ein bisschen zurückversetzt.
Doch, das ist schon so ein bisschen uplifting, oder?
Wann hast du den Song das erste Mal gehört?
Ich habe ihn erst mit dem Re-Release gehört, weil ich stand auch in den 80ern schon vor dem Album. Dazu muss man wissen, Suicidal Tendencies hatten bei Miami Vice schon mal ein Cameo-Auftritt mit einem ihrer Songs und daher kannte ich die Band natürlich auch schon sehr früh und stand lange oder häufig auch im Plattenladen vor den CDs und den Platten und dachte mir, welche kaufe ich mir jetzt?
Der Name war immer da, ja.
Ich habe mir dann doch Join the Army gekauft und nicht das Debüt und deswegen kannte ich den Song halt erst sehr viel später. Obwohl, es ist natürlich schon
Klassiker. Du warst erst mal in der Armee einige Jahre und hattest keine Zeit.
Total, ja. In der amerikanischen. Ja. Songtechnisch, wir haben uns das Original angehört und ja.
Der Punk lebt auf jeden Fall.
Total, ne? Da ist jetzt nichts glatt gebügelt und
Ich finde es so schön, weil die Strophen sind eigentlich, die sind ja auch in einem halb so langsam, so einem schleppenden Rhythmus, die sind ja im Grunde lyrisch, aber auch optisch, aber auch in der ganzen Vortragsweise halt einfach wie so ein wandelnder Tagebucheintrag irgendwie so,
genau,
ne? Also, ne, ne, viel Auseinandersetzung mit den Eltern und ihr wisst nicht, was das Beste für mich ist und sonst wie und ich will doch nur die Pepsi und
Just want Pepsi.
Ja, ja, genau. Und dann, ne, dann dreht es halt immer ein bisschen durch im Refrain, aber die Strophen sind wirklich, also das ist wirklich so wie, ja, ich stelle mich vors Mikro nach einem abgefuckten Tag, wo ich mich, Hammer.
Heute immer noch, live ist, sind die Suicidal Tendencies natürlich immer noch ein Hochgenuss. Also das heißt, auf der Bühne ist ordentlich Action und vor der Bühne auch. Und
heißt, du hast den Song auch live gesehen?
Natürlich, ja, ja klar. Sie haben auf dem Summer Breeze gespielt. Ich erinnere mich, ja. I just want Pepsi.
Würdest du sagen, das ist der am besten gealterte Song unserer Liste oder wäre das eine zu steile These?
Ah, nee, das ist eine steile These. Steile These. Den Jingle, den müssen wir jetzt endlich mal wieder einspielen. Den müssen wir wieder
bringen. Das stimmt natürlich. Was würdest du denn sagen, was hiervon am besten gealtert ist, möglicherweise von unseren 12 Songs jetzt? Ne?
Ich weiß nicht, vielleicht The Smiths auf seine Art, Small Town Boy natürlich auch auf seine Art.
Auf jeden Fall.
Loverboy, natürlich, ist ein All-Time-Classic. Nein, klingt vielleicht ein bisschen dated, so von den Synthesizern. Ja, also du hast halt einfach, 1980 hat so andere Synthesizer als 1984 und Duff ist auf seine
auch auf
Art
seine auch Art irgendwie. Geil, klar,
ja, ja,
ne?
Natürlich, klar. Bryan Adams vielleicht.
Auch, ja. Also man merkt jetzt eigentlich nochmal rückwärts, jetzt wo wir alle gehört haben, ne, einiges ist auf seine Art gealtert, andere auf seine allgemeine Art. Manches ist ja, ja, ein genau. bisschen mehr institutionalized Popmusik der Zeit gewesen. Aber ja, eigentlich merkt man, was für eine schön gemischte Liste das doch war. Und auf dann sage ich doch mal, danke für die Recherche auf jeden Fall.
Oh, gerne, gerne. Und schön, dass du dir alles mit mir angehört hast und mit mir angeguckt hast. Denn aber wir haben natürlich immer die Videos angeguckt.
Sicher doch. Und schön auch alle ihr, die reingehört habt in unsere große Folge zum Thema Jugend in den 80ern. Und die mal zutreffenderen und mal weniger zutreffenderen Selbstbilder, die Künstler aller Altersklassen, teilweise auch weit abseits der Jugend, damals so hatten. Wir hoffen
Was
mal.
Hätte John Lee Hooker dazu gesagt?
Zum Beispiel. Ja. Wir hoffen mal, es hat auch euch Spaß gemacht. Und Eckart hat schon angeteasert, wenn ihr natürlich sagt, hier fehlt der und der Song komplett, entweder zum Thema Jugend oder vielleicht auch mit anderem Text, der für euch aber einfach immer wieder nochmal rund 40 Jahre jünger macht.
Wahnsinn.
Dann, ich sag ja eben, ne, ich eben erzählte von meiner ersten musikalischen Begegnung mit Kim Wilde, so, da war so ein Song halt 20 Jahre alt, naja. Irgendwie so, für mich war das damals uralt und ja, gut, jetzt.
Gut, ich meine, wenn man zurückblickt, ne, 1989, da hatte ich dann auch irgendwie so eine Doku, lief im Fernsehen über die Rolling Stones, 25 Jahre Rolling Stones und jetzt so
rückblickend. Wer schafft schon so lange?
Ja, genau, so lange? Damals war das echt schon so, boah, Wahnsinn und heute sind es, ich weiß nicht, ja gut.
Ja, 50 haben wir, ne? 50, ne? Ja, ich glaube 62. Doch, ja, wer ja. älter war Golden Earring aus Holland.
Wow.
Die ihren Einsicht gegründet. Die haben aber jetzt Feierabend gemacht tatsächlich. So ist das. Insofern würde ich sagen, dass wir uns auch hoffentlich bald, aber auch bestimmt noch in 50 Jahren hören werden mit diesem Podcast.
Auf jeden Fall, natürlich.
Spätestens aber
wieder mit einer Folge über die Jugend.
Über die Jugend, was man sich 2023 oder so, ja, oder so. Ja, wir freuen uns drauf auf jeden Fall. Wie gesagt, ihr könnt uns schreiben, Facebook und Instagram, Boys Summer Podcast. Schaut auf Patreon vorbei, da könnt ihr auch mit uns in Kontakt treten und uns natürlich auch
monetär in Kontakt treten,
genau. Oder wenn ihr uns auf irgendeine andere Art und Weise unterstützen wollt, dann schreibt uns auch gerne, damit wir diesen Podcast am Laufen halten können und wir uns schon bald wieder hören.
So ist es. In 2 Wochen ist es wieder soweit. Oder 3 Wochen, manchmal auch 2 Wochen. Hiermit ist versprochen und wir hören uns wieder. Wenn es heißt Boys of Summer, der 80er Jahre Podcast ist zurück mit einem frischen Thema und wir hören uns dann. Gute Nacht.